Mikrosynamis, eine kleine Kraft. Kraft, Kraft,
Kraft. Hey du, schön, dass du da bist. Ich heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Produktion. Mein Name ist Alexander Schmidt. Ich bin in der nächsten halben Stunde dein Moderator auf DWG Radio. Die heutige Sendung wurde von jungen Leuten für junge Leute gestaltet. Ältere Leute dürfen aber selbstverständlich auch dranbleiben. Man ist ja sowieso so jung, wie man sich fühlt, nicht wahr? Also alles in Ordnung. Bitte nicht umschalten. Zu Beginn dieser Sendung für Jugendliche hörst du ein sogenanntes Glaubenszeugnis. Bei einem Glaubenszeugnis redet jemand über seine Heilserfahrungen mit dem Herrn. Und das ist wichtig. Christen sind sozusagen der Mund Gottes auf dieser Erde. Gott ermahnt durch Christen und es ist der erklärte Wille Gottes, dass alle Menschen errettet werden. Gott möchte ganz einfach Menschen erretten. Er ruft sie. Er sehnt sich nach der Errettung des Menschen. Gott liebt es, Gnade zu üben. Das gelebte Zeugnis von Christen, es ist super wichtig, aber es muss auch manchmal weitergesagt werden. Der Glaube kommt nämlich aus dem Wort Gottes. Daniel Schwab erzählt uns heute von seinem Weg zum Glauben an Jesus Christus. Er erzählt auch von dem Leben, das er vor seiner Bekehrung zum Herrn geführt hat und wie er sich dabei gefühlt hat. Daniel Schwab ist 17 Jahre alt. Als Daniel 6 Jahre alt war, kamen seine Eltern zum Glauben an Jesus. Daraufhin besuchte die junge Familie den sonntäglichen Gottesdienst. Doch schon wenige Jahre danach geriet Daniel auf die schiefe Bahn, wie er es sagt. Er hat schon sehr früh angefangen zu rauchen und Alkohol zu konsumieren. Ich kann mir vorstellen, dass diese Zeit eine große Herausforderung auch für seine Eltern war. Nach dem Glaubenszeugnis in dieser Sendung hörst du ein Lied von Dani. Heute ist wieder eine Premiere. Dani Tauberschmidt hat das Lied Richter, Retter geschrieben und kürzlich hat sie es aufgenommen. Sie arbeitet an ihrem Studioalbum und wollte diesen Song gerne auch im Radio bei Mikros Dynamis präsentieren. Ich habe die Sängerin vor der Sendung gebeten, einige Takte zum Song und zu seiner Entstehungsgeschichte zu sagen. Dani hat zugestimmt und das finde ich einfach großartig. Sie war bereit, darüber zu sprechen und ich hoffe sehr, dass dich die heutige Sendung dazu anregt, dein persönliches Verhältnis zum Herrn Jesus Christus festzumachen. Das ist das heutige Thema. Ich hoffe einfach, dass für Jesus etwas dabei rausspringt. Das ist so ein Spruch, den habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ich finde ihn gut. Es ist ein einfacher, aber auch weiser Spruch. Es muss für Jesus etwas rausspringen. Ich hoffe, dass du heute einen besonderen Segen erlebst und dass dich die Inhalte dieser Folge in deiner jetzigen Situation ansprechen. Der Mensch wird zum Kampf geboren und hat er keinen anderen Gegner, so hat er sich selbst. Wie gesagt, denke doch bitte darüber nach, ob und wie du die Beziehung zum Herrn Jesus Christus im Alltag lebst und inwieweit er, der Herr, ist über deine Gedankenwelt und über deine Handlungen. Es kann aber auch sehr gut sein, das weiß ich ja nicht genau, ich sitze hier im Studio und sehe dich nicht. Es kann ja sein, dass du traurig oder enttäuscht bist. Vielleicht sind einige Dinge in deinem Leben nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt und gewünscht hast. Vielleicht raubt dir auch etwas in deinem Leben die Kraft und auch die Freude. Aber das Schöne ist, der Herr kann sogar aus Traurigkeit doch noch etwas Gutes wirken. Verstehst du das? Denn Gott kann die Traurigkeit in deinem Leben benutzen, um dich zur Umkehr von der Sünde zu bewegen. Hast du so etwas schon mal gehört? Gott kann uns zur Suche nach der Erlösung bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen und müssen es auch nicht bereuen. Eine Traurigkeit der Welt ohne solche Umkehr zum Heil dagegen führt zum Tod. Also aufgepasst, es folgt das Glaubenszeugnis von Daniel Schwab. Er hat die Erlösung sehnsüchtig gesucht und sie nach Jahren in Christus gefunden.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Also hallo, ich heiße Daniel Schwab. Ich grüße alle herzlich. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus der Umgebung Kirchheim, Kirchheim Tech, aus genau gesagt aus Omden. Und ja, ich würde gerne mein Zeugnis erzählen, wie ich zu Gott gefunden habe, zum Jesus. Und ja, also ich habe jetzt hier den Alex getroffen und er, also ich habe auch persönlich mein Zeugnis erzählt und er hat mich gebeten, dass ich das auch euch erzählen kann. Und ja, deswegen fange ich mal an. Also ich bin eigentlich in einer christlichen Familie aufgewachsen. Also meine Eltern kamen zu Gott, wo ich circa, naja, 6 oder 7 Jahre alt war. Also seitdem ich gescheit denken kann. Und ja, also bin christlich aufgewachsen, kann man so sagen. Und ja, mit dem Wort Gottes aufgewachsen und bin zur Gemeinde gegangen, eigentlich jeden Sonntag. Freitags hatten wir auch so Kinderstunde, das war noch Jungschaustunde dann und ja. Und also schon mit dem Wissen aufgewachsen, mit der Belehrung, also im christlichen Sinne, mit dem Wort Gottes. Und ja, so wuchs ich auf und aber dann mit, denk mal, so gegen, wo ich 8 Jahre alt war. Also ich habe auch einen großen Bruder, der heißt David und der ist 2,5 Jahre älter als ich. Und wir haben in so einem kleinen Dorf gelebt, davor in Waldmannsweiler, das ist ja auch in Esslingen. Und ja, da haben wir dann Freunde gehabt und auch in unserem Alter. Und dann hat es angefangen, dass wir also auf die schiefe Bahn gekommen sind. Man fängt halt so an, irgendwie Quatsch zu machen. Man, ja, aus Langeweile halt aus. Und der Teufel hat uns halt gezogen und vor allem auch, weil wir christliche Eltern haben, ist meistens so, dass vor allem bei diesen Familien, wo die Kinder ja schon vieles wissen, die will er als erstes wegziehen und die lockt er besonders in die Welt und so war es auch bei uns. Wir haben schon sehr früh, also vor allem ich rede von mir jetzt ich habe schon sehr früh angefangen zu rauchen zum Beispiel. Ich weiß es gar nicht mehr ehrlich gesagt, aber ich denke mit 8 habe ich schon auf jeden Fall mal geraucht. Mit 9 Ende, also bis ich fast 10 war, habe ich schon also dauerhaft richtig geraucht und ja, und Alkohol war schon auch nebenbei, das kommt dann halt auch langsam rein. Da hat man mal hier das erste Bier probiert und da war auch so ein Laden, so ein kleiner Laden, Dorfladen bei uns und da haben wir halt, also anders kommt man da ja nicht ran, haben wir dann das ganze Zeug geklaut, wir haben Zigaretten geklaut, Alkohol und ja, so kam das alles und das ist halt so, dass die Sünde, die bleibt nicht, also es bleibt nicht dabei und die progressiert immer, also es wird immer härter und ja, also man braucht immer mehr und sonst, es stellt einen nicht zufrieden und deswegen, ja, also wie gesagt, dann wurde es immer mehr, also Rauchen war schon normal, dann Trinken wurde auch normal, Alkohol jeden Tag, sonst hat man halt keinen Spaß und dann kam auch das Kiffen dazu. Ich weiß nicht, dann wo ich, denk mal, ich weiß gar nicht genau, wo ich 12 war circa, habe ich, oder 11, 12, vielleicht sogar 10, ich weiß gar nicht genau, also habe ich auch schon das erste Mal gekifft, das ist einfach so, dass ein Kumpel von uns, der auch dort gewohnt hat, der war etwas älter auch und der hat halt auch andere Freunde und ist leicht an das Gras rangekommen. Und ja, so, weil wir halt auch ab und zu halt zusammen waren, wie man sagt, gechillt haben, nichts so halt rumgehangen, dann hat er erstmal angeboten und klar, wir haben uns nichts dabei gedacht, auch probiert. Und das ist dann so, dass man, beim Probieren bleibt es nicht, das ist normalerweise so, dann wurde es auch schon zum Alltag und so halt aufgewachsen. Und dann auch in der Schule, in der Grundschule war ich auch auf einer christlichen Schule. Ich weiß nicht, wer aus dem Umland kommt. Kennst vielleicht die FES, Freievangelische Schule. Also auch mit christlichem Hintergrund eigentlich. Und danach hatte ich eine Gymnasiumempfehlung und bin danach auch aufs Gymnasium gegangen in Weldenbronn. Und ja, und aber ich hatte es nicht wirklich mit dem Lernen oder so. Ich habe halt, wie gesagt, wenn man so ein Leben führt, dann interessiert das eigentlich wirklich. Und habe auch nur in der Schule ziemlich viele Probleme gemacht und ja, also ich habe nicht wirklich, also dieses Christliche, was meine Eltern, also diesen Glauben, nie wirklich, also ich habe nie wirklich ernsthaft darüber nachgedacht. Das war eher so, es war halt da und ich, aber ich habe, also ich war noch zu klein wahrscheinlich, um das wirklich zu verstehen. Und dann erst ab so, wo ich dann 15 war, 15,5, so, dann kam es, denke ich, da kam so ein Knall. Ich musste auch die 7. Klasse wiederholen, weil ich mich, also ich habe ziemlich viel Müll gebaut in dem Gymnasium. Also jeden Tag eigentlich so sozusagen das Ziel war, Einträge zu kassieren und die Lehrer einfach nur zu nerven und so halt. Und dann, ja, musste ich die 7. Klasse wiederholen, aber zu Ende der 7. Klasse, wo ich etwas ernster wurde, war ich, denke ich, ja, 14, halb, 15, ich weiß gar nicht mehr. Ja, doch, wahrscheinlich eher 14 sogar, ja. Dann hat es schon so einen Klick gemacht und ich habe verstanden, es ist eigentlich ernst und ich brauche das doch. Schule ist später mal wichtig für den Beruf und so allgemein. Und auch so mit Gott habe ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Ich wurde ernster und habe verstanden, dass es ist ja die Wirklichkeit, es ist ja keine Geschichte oder so. Ich wusste ja alles, wurde ja belehrt, wir sind ja alle Sünder und sind von der Wahrheit von Gott weggegangen und dadurch sind alle Menschen Sünder und ich wusste ganz genau, dass ich ein Sünder bin und ich brauche diese Rettung. Jesus ist ja auf die Welt gekommen, um für uns zu sterben, um den Tod, den wir eigentlich verdient haben, den hat er für uns, er ist für uns gestorben und hat diesen Lohn einmal auf sich genommen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, wie es steht in der Bibel. Und diesen Lohn sollten wir eigentlich empfangen und Jesus hat ihn für uns auf sich genommen und ja, und das ist mir bewusst geworden und ich wusste ganz genau, dass wenn ich sterbe, dass ich nicht in den Himmel komme auf jeden Fall und einen anderen Ort gibt's halt nicht außer dann noch die Hölle und deswegen hatte ich Angst und ich habe aber trotzdem weitergelebt und habe das versucht zu unterdrücken und ja, dann also man flieht halt hin, man versucht diese Gefühle zu unterdrücken, man ja genau mit was, also mit Rauchen, mit Kiffen, mit Trinken, man unterdrückt diese Gefühle, will sich abschalten einfach, nicht nachdenken, weil wenn man so auf einem Rausch ist, also ob das Alkohol ist oder Gras, dann denkt man einfach über solche Dinge nicht mehr nach und man ist weg davon. Und so habe ich dann gelebt und ja, bis ich ungefähr 15, ja mit 15,5 hat es dann eher angefangen, dass es mir noch, also richtig intensiv bewusst wurde. Ich habe auch angefangen, ich habe mit Fitness angefangen und ich habe zum Beispiel ein bisschen aufgehört, also ich wurde älter einfach nur mit diesem Prozess, dass ich älter wurde. Zum Beispiel habe ich erkannt, dass Rauchen ist sehr schädlich und ich wollte aufhören, aber ich war also schon sehr gebunden, habe ich gemerkt und habe versucht zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören und auch das Kiffen minimiert und Trinken nicht mehr so oft und solche Sachen halt und ja, habe versucht in die Richtung mich Gott zu nahen sozusagen und wie es auch steht in der Bibel, wer sich Gott naht, dem wird auch Gott sich nahen und ja genau, also ich habe dann auch öfters die Jugendstunde in unserer Gemeinde besucht, wir waren in der Gemeinde in Esslingen, Ostfildern und dort waren auch regelmäßig dann Jugendstunden, dort bin ich dann auch hingegangen, denn ich habe verstanden, dass ich so nicht weiterleben kann und ich muss mich bekehren, das wusste ich einfach und ja, Gott hat zu mir gesprochen, hat mich geführt und ich bin in diese Richtung gegangen, wollte mich Gott nahen. Ich bin zur Jugendstunden gegangen. Ich bin vor allem auch eine Person aus der Jugend, die ich schon ja, seit Kind auf auch kenne, mit dem ein bisschen mich angefreundet sozusagen, mit ihm auch unterwegs gewesen und ja, so habe ich mich Gott genaht und ich habe selber ständig schon einfach Besserungen gemerkt. Ich habe gemerkt, also ich bin trotzdem noch zu diesen Jungs gegangen von früher. Wir haben trotzdem noch getrunken, gekifft und geraucht, aber ich hab mich schon bei denen schon mehr wie ein Fremdling gefühlt. Ich war dort fremd irgendwie, denn ich hatte trotzdem diese Liebe, diese Werte, die dort vermittelt wurden. Ich wusste ganz genau, das ist richtig so und ich habe schon versucht sozusagen so zu leben, aber ich war trotzdem noch nicht, ich habe mich noch nicht bekehrt und diesen Schritt noch nicht getan und war trotzdem noch nicht gerettet. Und so lief es weiter und weiter und ich habe so schon einen richtigen Schmerz im Herzen und so ein Drücken, das ist wie so ein, wenn so ein Stein auf dem Herzen ist zwischen Magen und Hals, wo es einfach drückt und schon sogar, ich weiß noch, ich hatte nachts einmal einen Traum, wo ich irgendwie entführt wurde von so einer Mafia oder so und dann saß ich in so einer Scheune mit auf dem Kopf so eine Tüte, wurde mir abgezogen und dann wurde ich durchlöchert mit Kugeln und ich bin aufgewacht direkt nach dem Moment und ich weiß noch, ich habe mich, glaube ich, dann im Traum sozusagen noch kurz davor, ich wusste jetzt, ich sterbe jetzt und ich habe mich so bekehrt, ich hatte so eine Angst, dann wache ich auf. Merkst du, hey, was ist passiert? Und ja, das zeugt einfach davon, dass ich habe in so einer Angst gelebt und das war schon so richtig schlimm, so richtig bedrückend. Und so ging das weiter, aber trotzdem ein halbes Jahr, ein Jahr wahrscheinlich. Und dann eines Tages, eines Samstags einfach, wie immer gewöhnlich, war es so, dass ich habe einen Kumpel angerufen, mit dem ich öfters war. Und habe gesagt, ja, was geht, was machen wir heute, so lass treffen. Und so wie es immer war, haben wir uns getroffen, ein paar andere Kollegen sind gekommen. Wir haben uns versammelt, so wie immer, und haben uns halt Alkohol gekauft, haben geraucht, so wie immer alles. Ich glaube sogar gekifft ein bisschen. Und ja, dann zum Abend hin, gegen 11:30, glaube ich, bin ich nach Hause gefahren, schon Richtung, also dort, wo ich war, das war in Waldmannsweiler, das war, wo wir früher gewohnt haben, vor 2 Jahren. Jetzt sind wir umgezogen nach Kirchheim und da musste ich zurück nach Kirchheim. Und dann war ich schon gut angetrunken und also auf dem Rausch, ich war, denke ich, auch ein bisschen bekifft. Und dann fahre ich nach Hause, ich weiß gar nicht mehr, wie genau, also ich erinnere mich eigentlich an fast gar nichts mehr, außer dass ich dann, also ich schon in der S-Bahn saß, also ich musste ungefähr 1,5 Stunden fahren nach Hause, und wo ich dann in der S-Bahn saß, schon näher zu meiner Stadt kam, wo ich aussteigen musste zur Endstation, und von dort aus war noch das Ding, dass, also da kam kein Bus mehr, weil ich wohne in einem Dorf, 5 Kilometer ungefähr von Kirchheim, Und da kam kein Bus mehr. Also ich müsste mir ein Taxi holen. Oder ich weiß nicht, also wie ich nach Hause kommen würde. Ich müsste laufen oder so. Und dann sitze ich in der Bahn, ich denke mir nichts dabei. Ich höre überhaupt Musik, so Rap. So. Ich habe also immer so weltlichen Rap gehört. Also hat nichts mit Gott zu tun auf jeden Fall. Und dann habe ich auf einmal so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein innerliche, so ein Wirken in mir drinnen und so einen festen Entschluss, auf einmal aus dem Nichts, so, ja, jetzt will ich mich, ich werde mich jetzt bekehren, ich muss das jetzt tun, fertig. Und dann, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also wie gesagt, und dann, ich rufe meinen Vater an, ich hatte sozusagen so feste Schritte im Kopf, ich wusste jetzt, ich mache das jetzt, fertig. Und ich habe meinen Vater angerufen, er soll mich abholen vom Bahnhof. Und dann kam er, wir saßen im Auto, eine ganze Fahrt still, kein einziges Wort geredet. Ich glaube, ich habe nicht mal Hallo gesagt. Und ich hatte so einen Kampf in mir drin, weil eigentlich hatte ich den festen Entschluss, fertig, ich bekehre mich jetzt. Aber andererseits hat der Teufel dann versucht, mich abzuziehen, hat mir Gedanken geschickt und ja, nee, vielleicht machst du es nicht jetzt. Nee, nee, also wie sollst du dann, wie soll dein Leben weitergehen? So, das kann nicht sein, nee, und sowas. Aber ich hatte trotzdem einen festen Entschluss. Ich habe mir gedacht, nee, fertig so. Es war einfach innerlich so. Es ist unbeschreiblich, ich kann es nicht erklären. Und dann kam er nach Hause und ich habe meinem Vater gesagt, komm, bitte lass uns zusammen beten. Ich will mich bekehren. So sind wir in ein Zimmer gegangen und ich habe mich auf die Knie gestellt und habe vor Gott meine Sünden bekannt, habe mich als Sünder bekannt und habe mich bekehrt. Ich habe vor Gott in mein Herz aufgenommen, habe ihn gebetet, dass er mir alles vergibt und dass ich für ihn jetzt leben will. Und mir ist direkt, wo ich dann aufgestanden bin vom Gebet, ich habe geweint, ich habe meinen Vater umarmt, habe ihn um Vergebung gebeten, habe ihm zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, seit ein paar Jahren, vielen Jahren gesagt, ich liebe dich aus reinem Herzen. Und davor, also wie es auch steht, also die Liebe ist erkaltet in mir. Und das ist einfach komplett ein neues Gefühl. Ich wusste, ich bin wiedergeboren, ich war ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, wie es auch steht im Worte Gottes. Und ja, genau. Und dieser Stein, den ich auf dem Herzen hatte, dieser Unfriede, dieses mühselige und beladene, wie es auch Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch erquicken. Und ich war mühselig und beladen, und ich kam zu Jesus, ich habe mich bekehrt, und er hat mich erquickt, und ich habe das gespürt. Ich bin zwar dann direkt schlafen gegangen, wie gesagt, ich war noch etwas im Rausch, und ich bin schnell eingeschlafen und morgens dann aufgewacht, und ich wusste nicht mehr viel vom vorherigen Tag, und ich war mir sogar unsicher, ob das jetzt wirklich passiert ist oder ob das ein Traum war. Ja, und dann kam mein Vater zu mir morgens ins Zimmer. Das war Sonntag noch. Also das Ganze habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. Das war am Samstag. Und dann, also wo ich mich bekehrt habe, diese Stunde war ungefähr, das war 1 Uhr, Sonntag dann schon. 1 Uhr, 2 Uhr, Sonntag, nachts. Und dann kommt er morgens. Also wir fahren wie immer zur Gemeinde. Um 10 Uhr ist bei uns Gottesdienst. Und er kommt zu mir weg. Also ich bin aufgewacht um 9 Uhr, glaube ich, von selbst. Und sagt mir, ja, Daniel, hast du nicht vergessen, was du gestern getan hast? Und ich sag so, ja, doch. Sagt so, war das eine feste Entscheidung? War das ernsthaft? Ich so, ja, auf jeden Fall. Und ich bin selber nicht damit klargekommen. Ich wusste nicht, war das jetzt ernsthaft? Ist das passiert jetzt wirklich? Es war wirklich. Und das ist genau das Wunder, was ich teilen wollte. Ich habe es gar nicht erwähnt. Ich habe noch früher gebetet, dass Gott mich irgendwie zu sich führt, weil allein aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Ich wusste auch nicht, wie es passieren soll und wie. Ich wusste, ich muss mich bekehren, aber ich wusste nicht, wie. Und dann ist es einfach passiert. Es war einfach nur ein Wunder. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was ich. Ich kann es nicht erklären. Ich saß in der S-Bahn und das war dieses Wirken von Gott einfach. Das ist unbeschreiblich. Und was ich noch dazu sagen muss zu meinem großen Bruder, der Satan hat ihn noch mehr gelockt und er saß im Gefängnis im Endeffekt. Und diese Nacht, wo ich mich bekehrt habe, oder das war schon der Tag, Sonntag, an diesem Tag haben wir ihn abgeholt und er wurde entlassen aus seiner Haft. Und er hat sich auch dort im Gefängnis bekehrt. Das ist auch wunderbar, wie Gott geführt hat. Und er hat auch für mich gebetet, denn er kam aus dem Gefängnis raus und er wusste, dass ich noch nicht bekehrt bin. Ich bin noch nicht errettet und lebe ganz anders in der Welt. Und er wusste nicht, wie soll es funktionieren. Er kommt nach Hause, er ist ganz anders, er muss mit mir in einem Zimmer sein wahrscheinlich. Und er hatte Angst, einfach nur, also und klar, er hat viel gebetet für mich, dass ich mich auch bekehre, dass Gott das alles führt. Und im Endeffekt hat Gott alles so wunderbar geführt und es ist auch eine Gebetserhörung. Und das genau an diesem Tag, dann morgens, wo wir zu ihm fahren, ihn abholen aus der Haft und er ist ein Sohn Gottes und ich dann auch schon. Und wir sehen uns wieder und das Erste, was ich ihm sagen kann, ist, ich habe mich bekehrt, Bruder, und habe ihn umarmt. Und das war so früh, einfach so, Gott sei Dank, Halleluja. Ja, Gott sei Dank für alles. Und meistens ist es auch so im Leben, dass Also diese Wege, man weiß nicht, wohin es führt. Es ist meist so wie ein. Es gibt diese Strickbilder zum Beispiel, wo aus Fäden werden Bilder gemacht. Und dann, wenn man von hinten schaut auf das Bild, das sind Fäden wild durcheinander. Es ist ein Kreuz und Quer und das hat keine Strukturen, sieht nicht schön aus. Aber wenn man dann von vorne schaut, da gibt es ein schönes Bild. Und so ist das auch mit, wie Gott es führt. Dieses Leben von mir, wie ich gelebt habe und all diese Wege, es war unverständlich. Gott hat das alles geführt, doch es musste so kommen, damit das Ende und das Resultat, wenn man von vorne dann am Ende auf das Leben guckt, wie wunderbar alles geführt hat. Gott sei Dank, ihm die Ehre. Amen.
Das Wetter.
Ich habe vorhin überlegt, wo und wann ich das Lied eigentlich geschrieben habe und ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß aber, dass mich diese Wahrheit damals plötzlich mega durchflutet hat, weil ich irgendwie mein ganzes Leben lang mit so einem Regelkatalog zu kämpfen hatte und über den habe ich auch gesungen. Also man hört halt vieles als christlich aufgewachsenes Kind. Du sollst das tun, du sollst dies tun, um Gott zu gefallen und das sollst du nicht tun. Und ich hatte halt immer ein großes Gerechtigkeitsempfinden und aber auch ein ehrliches Herz. Und ich wollte das immer alles tun. Aber ohne, dass ich es gemerkt habe, versuchte ich halt jahrelang irgendwie allem gerecht zu werden. Aus eigener Kraft. Ich wollte ein perfekter Christ sein, ich wollte Jesus lieben und ich wollte es halt wirklich. Aber eines Tages mit 17 bin ich dann irgendwie voll zusammengebrochen im Wald, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich kann es nicht. Und da gab es wirklich den Moment, wo ich laut geschrien habe, hey Jesus, jetzt geh einfach weg aus meinem Leben. Ich habe keine Lust mehr auf dich und auf den ganzen religiösen Kram. Ich habe keine Lust mehr, ich krieg das eh nicht hin. Und er hat dieses Schreien ausgehalten. Und damals im Wald hat er mich dermaßen auf den Boden gebracht und nur die leisen Worte zu mir gesprochen. Hey Dani, gib mir dein Ich kann nicht. Gib mir dein Ich kann nicht. Du hältst immer noch dieses Ich kann nicht fest. Und es war so ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Es war einfach so, als würden irgendwie alle Wolken beiseite geschoben. Und die Dunkelheit, die mich so lange umgeben hat, die war endlich weg. Und da war so ein Sonnenstrahl, der endlich durchgebrochen ist. Und es war der erste Sonnenstrahl auf einer Reise, die mich immer weiter in die Arme der Gnade bringen sollten. Und es tat erstmal total weh zu merken, hey, ich kann wirklich gar nichts. All das, was ich jahrelang gehört hatte, was mir gut erschien, das alles habe ich nicht hinbekommen. Ja, äußerlich vielleicht schon, aber wenn ich in mein Herz geschaut habe, dann sah es da ganz schön anders aus. Aber irgendwie habe ich begriffen, es geht gar nicht darum, dass ich irgendwas tue oder lasse. Es geht einfach nur um die Beziehung zu Jesus, zu diesem Jesus, der mich ganz genau kennt und der nicht enttäuscht von mir ist, weil er sich nicht in mir täuscht. Und es ist immer noch ein Kampf in dieser Leistungsgesellschaft, wo wir ständig denken, wir müssten halt ein guter Christ sein, wo wir uns anstrengen und wo wir versuchen, eine gute Maske aufzusetzen in unserer Gemeinde. Aber wir müssen gar nichts, als endlich aufrichtig vor Gott zu sein und auch vor den Menschen authentisch zu werden. Und wo wir lernen müssen, diese Gnade anzunehmen, um mit jedem Versagen einfach zu Papa zu laufen. Und seit ich das immer mehr beginne zu verstehen, ist mein Leben mit Jesus ganz, ganz anders geworden. Es ist viel entspannter. Ja, es gibt immer noch voll viel Tränen und Versagen, Frust und dunkle Täler. Aber der Druck ist weg. Ich hatte damals einen schrecklichen Druck und diese Angst, dass Gott nicht zufrieden mit mir ist. Und dass ich das alles nie schaffe und die Welt hat gezogen mit ihren Reizen und mit ihren Sachen und ich war wirklich kurz davor, alles wegzuschmeißen. Aber da war diese Liebe, die mich einfach nicht losgelassen hat. Und die Wahrheit ist einfach, dass Gott mein Vater ist und dass ich immer geliebt bin. Egal, was ich auch wieder anstelle. Ich habe mich damals für ihn entschieden und ich war sein Kind. Und er hat mich einfach befreit mit dieser Wahrheit. Und diese Liebe, die hat automatisch ganz von alleine mein Verhalten verändert. Das, was ich davor so krampfhaft selber versucht habe. Und dieses krasse Wunder, dass ein Richter freiwillig ein Retter wird, das Wunder, ich denke, da bin ich immer noch auf dem Weg, das zu begreifen. Und damals kam mir eben irgendwann dieses Bild mit dem Gefängnis. Ja, er ging für mich in den Knast. Und zwar nicht als Wärter, der er hätte sein können. Er hätte jedes Recht gehabt, mich zu bestrafen, mir den Rücken zuzukehren, mich zu verlassen, zu vergessen, weil ich ihn ja auch schon so oft verlassen habe, weil ich ihn oft angeschrien habe, weil ich keine Lust mehr auf ihn hatte, weil mir alles andere wieder wichtiger war. Er hätte dasselbe tun können, aber all das tat er nicht. Ich stelle mir dann so vor, wie ich in dieser Zelle sitze, die Türe öffnet sich und der Richter, der vor kurzem noch mein Urteil gesprochen hat, kommt halt rein und sagt, hey, es ist vollbracht, für dich, du kannst gehen. Ich stehe draußen, noch wie im Traum, und ehe ich noch so recht verstehe, was da gerade passiert ist, blicke ich mit staunendem Gesicht in die Freiheit, bis mir ganz langsam bewusst wird, was da gerade passiert ist. Er hat sich verurteilt und dadurch bin ich geheilt. Jetzt bin ich wieder frei, durch seinen Schrei, es ist vollbracht. Er hat alles gemacht und bezahlt. Wer bitte hat bezahlt? Mein bester Freund vielleicht? Wer kann die Schuld meines Lebens bezahlen? Hätte ich sie selber wieder gut machen können? Mit irgendwelchen anderen guten Taten? Geht davon dann die andere Schuld weg? Nee. Es war der Richter selber, der die Schuld bezahlt hat. Er allein konnte es tun. Er allein war perfekt und ohne Fehler. Und es ist mir, als würde ich am liebsten zurück in die Zelle rennen. Es kommt mir alles so komisch vor, so seltsam, eigentlich ungerecht. Da stirbt jetzt ein anderer an meiner Stelle. Ein anderer wird für mich hingerichtet. Einer, den ich nicht liebte und der sich nicht davon abbringen ließ, mich trotzdem zu lieben. Und irgendwas wehrt sich zuerst dagegen, als ich das beginne zu begreifen. Ich will es nicht. Mein Stolz lässt es einfach nicht zu, dass da ein anderer meine Strafe trägt. Aber dann, an dem Hinrichtungstag, als ich sehe, wie der Richter dort selbst für mich hängt, da sinkt aller Stolz in sich zusammen. Wenn ich seine Augen sehe, seine Liebe, dann ist plötzlich aller Stolz weg und es bleibt nur noch das Staunen. Was ist Gnade? Ist Gnade gerecht? Sie erscheint uns so ungerecht und doch ist sie juristisch gerecht. Er, der mein Richter war, wurde mein Retter. Ich musste es einfach nur annehmen. Und ich wünsche uns allen, dass wir das Wunder immer, immer mehr begreifen und auch annehmen, dass unser Richter unser Retter geworden ist. Damals, als Jesus an diesem Kreuz für uns alle starb.
Dani Tauberschmidt war das auf DWG Radio. Ich hoffe sehr, dass dich die heutige Sendung ein wenig aufgerüttelt hat oder zumindest ins Nachdenken gebracht hat darüber, ob du ein erlöster Mensch bist oder nicht. Der unerlöste Mensch ist geistlich tot und laut Aussagen der Bibel ewig verloren. Der erlöste Mensch hat ewiges Leben und ist für ewig gerettet. Der unerlöste Mensch ist versklavt unter Satan und die Sünde. Er ist blind für geistliche Realitäten. Der erlöste Mensch ist befreit von der Sklaverei Satans und der Sünde, und Gott hat ihm die Augen für geistliche Dinge geöffnet. Der unerlöste Mensch befindet sich in Rebellion gegen Gott. Er ist Feind Gottes, aber auch ein Schuldner vor Gott. Er braucht Rechtfertigung. Der erlöste Mensch hat Frieden mit Gott und ist mit ihm versöhnt. Seine Schuld gegenüber Gott ist bezahlt und er ist vor Gott gerechtfertigt. Rechtfertigung ist übrigens noch mehr als Vergebung, denn Gott sieht den Gläubigen so, als ob er nie gesündigt hätte. Du bist nämlich nicht das Ergebnis deiner sündigen Vergangenheit, du bist das, was Christus aus dir macht. Du bist nicht der Sklave deiner Geschichte, sie ist weg. Du bist eine Tochter der Zukunft. Du bist ein Sohn der Zukunft. Was du vor dir hast, prägt dich stärker als das, was hinter dir liegt. Wo du hingehst, ist wichtiger als wo du herkommst. Du kannst werden wie er, weil er in dir ist. Alles, was er ist, kannst du sein, weil er in dir ist. Das bedeutet Einssein in Christus. Diese Sendung ist hiermit zu Ende. Ich danke dir fürs Einschalten und verabschiede mich vom Mikrofon. Mein Name ist Alex Schmidt, der Herr mit dir. Mach's gut.
Mikrosynamis, eine kleine Kraft. Kraft.